Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Noch 2 Wochen bis Weihnachten, höchste Zeit also für Geschenke. Und deshalb habe ich heute das Sachbuchteam hier in der Lesart zusammengeholt. Und wir geben Ihnen Geschenketipps. Und ich habe mich sehr gefreut, was für spannende und ungewöhnliche Bücher meine Kolleginnen herausgesucht haben. Da dürfte für jeden was dabei sein. Ja, und wenn Sie gerade im Shopping-Stress für Weihnachten stecken, dann hat meine Kollegin Kim Kindermann Ihnen jetzt ein Buch mitgebracht. Das ist ein bisschen paradox, Kim, oder? Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, von James Bernard McKinnon. Warum hast du gerade dieses Buch als Weihnachtsgeschenktipp ausgesucht?
Also tatsächlich habe ich mich selbst so ein bisschen ertappt gefühlt bei dem Titel, der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, aufhören zu shoppen? Ernsthaft? Ich? Also ich bin eher so ein bisschen die Anhängerin des Spruchs, ich bin irgendwie krank, Halsschmerzen oder so, ich gehe mir mal was gegen die Schmerzen holen, Schuhe, Handtasche oder sowas, das bin eigentlich eher ich so, ne? Aber ernsthaft, das Thema Konsum, das interessiert mich. Massenkonsum und damit auch die Folgen dieses immer mehr haben wollens. Und dazu kam dann tatsächlich, dass auch in diesen Zeiten des Lockdowns, man mag es gar nicht mehr sagen, aber dass mich der ganze Kram, der in meiner Wohnung sich so angesammelt hat, meine Klamotten, all das hat mich genervt und beengt. Und trotzdem überlege ich jetzt natürlich vor Weihnachten auch wieder, was kriegen die Kinder zu Weihnachten? Also, und in diese Gesamtmelange ist dann dieser Titel gebloppt und den fand ich dann einfach unschlagbar gut.
Also der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet. Das klingt ja nach einer sehr bombastischen und auch ein bisschen krassen Forderung. Geht er wirklich so weit, wir sollen aufhören zu shoppen, komplett einstellen?
Na, also ich glaube, es geht ihm mehr darum, nochmal die gesamte Geschichte des Massenkonsums nochmal gebündelt darzustellen. Weil natürlich sagt er auch, wenn alle sofort aufhören zu shoppen, bricht die Welt so, wie wir sie kennen, zusammen. Das geht nicht. Sondern er zeigt, wo wir uns bewegen. Da kommen dann so Worte und so, also wirklich dieses Zitat auch nochmal von George W. Bush, Dezember 2006. Da sagt er zu den Amerikanern, ich fordere sie alle auf, mehr einkaufen zu gehen. Mhm. Also shoppen als Akt des Patriotismus. Und der Tatsache, die stellt er dem so gegenüber, dass ein Großteil der Menschen eben auch wirklich glaubt, Konsum gibt dem Leben einen Sinn. Es sagt, wer wir sind, unseren sozialen Status spiegelt es wieder, unseren finanziellen Erfolg. Und dabei wissen wir ja alle längst, dass das nicht mehr so alles gut ist, wenn wir nur kaufen, 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 dass es eben Umweltfolgen hat, Luftverschmutzung, Abholzung, Artensterben, Anhäufen riesiger Müllberge. Und das bringt er hier alles zusammen auf den Punkt, beeindruckend. Er gräbt tief, wie ich finde. Er präsentiert eben Fakten, zeigt, was der Konsum mit den Menschen macht, was er mit der Wirtschaft macht, wie er die Umwelt belastet. Und das zirkuliert hier so durch dieses Buch in 21 Kapiteln, die so immer wieder verschränken, aber ein Thema immer mehr beleuchten. Und ich fand es wirklich beeindruckend. Also ich habe jedes Kapitel für mich gelesen und dachte so, Wahnsinn, wie kommt der da drauf? Was ist das für eine Idee und wie kann ich dem folgen? Und vielleicht so ein Beispiel, Lichtverschmutzung in diesem Buch wird auch thematisiert, weil auch das hat mit Konsum zu tun.
Gerade jetzt zu Weihnachten, ne? Gerade wenn alles blinkt und leuchtet.
Genau, also mir ist sofort auch der Weihnachtsbaum, den Sie in New York erleuchtet haben, also Präsident ist angereist, um das Ding zu erhellen und es ist eigentlich nur noch Licht und gar kein Baum mehr und ich war ein bisschen geschockt und dachte wieder, ach die Amerikaner. Und jetzt geht er eben hin und sagt, okay, in Berlin nämlich zum Beispiel werden die Parks, die großen Parks nicht erleuchtet. Also der Tiergarten in Berlin wird nicht nachts erleuchtet. Das hat zur Folge, dass es in Berlin Nachtigallen gibt, weil die brauchen die Nacht. Und da zeigt er eben so ganz schön weitreichend, was eben Konsum mit uns alles macht. Und das hat mir wirklich umfassend gut gefallen. Also es war ein Buch der Aha-Momente.
Ich muss sagen, das ist jetzt für mich auch ein Aha-Moment, dieses Beispiel mit den Parks und den Nachtigallen, aber viele andere Sachen, die du davor aufgezählt hast, naja, wie schädlich das ist und so weiter und so fort, habe ich gerade so, eigentlich kennen wir das doch alles schon. Wie versucht er uns denn zu überzeugen? Hast du da irgendein Beispiel, das dich besonders gepackt hat?
Genau, da hast du recht. Das sind Fakten. Man könnte sagen, alter Kaffee, kenne ich doch schon alles. Also jetzt hier, Frau Kindermann ist naiv, die hat das jetzt zum ersten Mal für sich entdeckt. Schön blöd, wir alle anderen wissen schon.
Hast du jetzt gesagt.
Genau. Aber tatsächlich, das könnte man sagen. Aber ich finde eben durch die Kombination mit dem allen, was ich vorhin schon so ein bisschen versucht habe zu erklären, wie er eben sagt, was sagen Psychologen, was ist Glück, was macht Konsum mit einem, das ist das Beeindruckende. Und insofern hat mich hier nie eine Seite unberührt gelassen. Also viele Sätze, die möchte man eigentlich schon fast auswendig lernen. Mein Mann, der war wirklich schon ein bisschen genervt, weil ich immer gesagt habe, kann ich das mal ganz kurz vorlesen? Und jetzt genau das wolltest du ja wissen. Was war das, was mich mich so ein bisschen gerissen hat, ist, glaube ich, dass er auch Menschen und Städte vorstellt, die ein anderes Konzept leben, also wo das wirklich schon stattfindet. Er stellt so eine Insel vor wie Sado, wo die Menschen leben und sagen, ändere deine Haltung zu deinen Gegenständen. Also benutze sie länger, wertschätze sie und sieh die Spuren, die Gebrauchsspuren nicht als, das ist jetzt all und abgestoßen, das will ich nicht mehr, sondern leb damit und freu dich daran. Und insofern ist das so eine Wende in der Wahrnehmung von Konsum.
Ich gebe zu, das klingt gut. Trotzdem, Kim, ausgerechnet als Weihnachtsgeschenk ist das ein bisschen perfide, oder?
Einerseits schon, wenn ich jetzt sagen würde, gibt nix, ein Buch und basta. Aber auf der anderen Seite ist das ja ein Buch, über das man vortrefflich reden kann. Und was gibt es eigentlich Schöneres als ein Geschenk, mit dem man dann sagt, lass uns reden und wir sitzen zusammen und verbringen Zeit miteinander.
Kim Kindermann, Redakteurin in der Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur mit diesem Sachbuch-Geschenktipp. Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet. Von James Bernard McKinnon. Aus dem Englischen von Stefan Gebauer für 20 Euro bei Penguin erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wenn Sie an Italien denken, an die Renaissance denken, dann gibt es so ein paar Künstler, die fallen Ihnen mit Sicherheit sofort ein. Und einer davon, vielleicht sogar gleich der erste, das ist wahrscheinlich Michelangelo, der Bildhauer und Maler aus Florenz. Der ist ja schon von seinen Zeitgenossen Il Divino genannt worden, der Göttliche. Jetzt ist ein Buch über ihn erschienen, ein schwergewichtiges Buch, 800 Seiten, großformatig und auch teuer, 89 Euro, von dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Und dieses kunstvolle Brett von einem Buch, das ist die Weihnachtsempfehlung von Maike Albart. Hallo Maike.
Hallo.
Wie wird uns denn Michelangelo in diesem Buch vorgestellt? Als Genie, als Jahrhundertstar oder eher so als der getriebene Künstler oder der Selbstvermarkter? Wie ist er da?
Ein unendliches Faszinosum und jemand, der einen Größenwahn besaß, der etwas ungeheuer Produktives entfaltet hat. Denn ihm war keine Aufgabe zu groß und er hat immer das Äußerste gegeben. Er war märchenhaft reich, habe ich erfahren von Horst Bredekamp, hat sich also auch immer gut bezahlen lassen. Aber er hatte wirklich eine künstlerische Vision und auch einen Ethos und hat es geschafft, das Material zu verlebendigen. Und auch seinen Gemälden merkt man die Herkunft als Bildhauer an. Das wurde mir in diesem Buch ganz stark bewusst, weil es so sehr um Bewegung und Dynamik geht. Und da scheint auch sein ganzes Leben ausgezeichnet zu haben.
Wenn du jetzt schon so von der Dynamik in den Kunstwerken sprichst, wie beschreibt denn Bredekamp Kunstwerke? Das kann ja schnell so ein bisschen mühsam werden. Wie macht er das?
Das ist eine große Qualität des Buches, denn er ist ein großer Stilist und jemand, der sehr erzählerisch die Dinge entfaltet. Und auch die Schilderungen, die sehr präzisen beschreiben, der Kunstwerke sind wie kleine Romane eigentlich, auch Miniatur. Also ich habe dadurch auch noch einmal ganz anders das Hinschauen gelernt und es gibt wunderbare Abbildungen. Die kunstgeschichtliche Sprache ist sehr schön. Es ist ein sehr ernsthaftes Buch. Es hat gar nichts Flapsiges oder Randschmeißerisches, sondern es rechnet mit einem interessierten und gebildeten Leser, der etwas erfahren will über die Zeit. Aber es ist sehr zugänglich und man kann wirklich eintauchen und etwas begreifen, sowohl vom Werk Michelangelos als auch vom Leben. Und da fächert er auch auf, welche verschiedenen Genres Michelangelo bedient hat, der übrigens auch ein Dichter war. Mhm. Also er war ja auch ein Baumeister, ein Architekt mit einer städtebaulichen Vision. Er war ein großartiger Maler. Die Gemälde sind Legion, die Sixtinische Kapelle. Und er war dieser begnadete Bildhauer. Und das auch in der Zusammenschau zu sehen mit den Zeichnungen, das ist einfach faszinierend.
Ja, wir haben ja vorhin schon zusammen durchgeblättert. Und das ist ja nicht so ein Buch, wo irgendwie in der Mitte so ein separater Bildteil ist, sondern es ist ja wirklich durchgehend, sind Abbildungen drin, mal ganzseitig, mal ist es kleinteilig. Kannst du vielleicht an einem Beispiel erklären, warum das so toll ist, wie er das macht?
Das zeigt sich vor allem an der Sixtinischen Kapelle, denn das ist ja so überwältigend, wenn man unten in diesem Raum steht, dann hat man ja selber bald einen starren Nacken, stellen wir uns vor, wie der von Michelangelo ausgesehen haben muss. Und hier bekommen wir die ganzen Details, wie bei einer Bildgeschichte, dargeboten und Horst Bredekamp erklärt dann, was es mit diesen Figuren auf sich hat, was die Bronzewesen sind, wie der Übergang ist von Himmel und Hölle. Oder besonders eingeleuchtet hat mir das beim jüngsten Gericht, diese Dynamik der Bewegung, wie die Figuren aufsteigen können in den Himmel, aber dann wieder drohen herabzufallen und wie die Idee einer Perspektive komplett revolutioniert wird, das ist hier sehr eindrucksvoll und unmittelbar nachvollziehbar.
Und du hast mir vorhin auch schon gesagt, in der Sixtinischen Kapelle, diese wunderschönen kleinen Tüchlein und Ränklein, die die Blößen der nackten Figuren bedecken, das ist erst nach seinem Tod drüber gemalt worden. Was erfahren wir über die Zeit?
Sehr viel, da bettet Horst Bredekamp das Leben von Michelangelo ein, aber auch da, finde ich, geht es über die Figuren und die Kunstwerke. Zum Beispiel David, diese große Skulptur in Florenz von 1504. Da versteht man dann, dass das der ganze Stolz der Stadt war, also der Republik Florenz, der Soldat, der sich wehrt. Machiavelli hat diese Statue dann ja auch als den Inbegriff des Florentiners, des Soldaten begriffen. Oder auch die Freundschaft mit Vittoria Colonna. Da habe ich dann auch verstanden, weshalb die Sixtinische Kapelle auf diese Weise ausgemalt ist. Das war eine Dichterin, die aber auch theologische Erkenntnisse vertreten hat und die ein Mittelpunkt war in Rom für Intellektuelle. Und das zeigt sich dann in diesem Zusammenspiel von Kulturgeschichte und Malerei oder eben Skulpturen. Und das war für mich ungeheuer erhellend, weil ich da etwas begriffen habe.
Also die Weihnachtsgeschenkempfehlung von Maike Albart. In einem letzten Satz, wie viel kulturgeschichtliche Vorbildung muss ich mitbringen, um was von dem Buch zu haben?
Man muss überhaupt kein Kunsthistoriker sein, sondern es reicht eigentlich, wenn man neugierig ist auf diese Zeit und Lust hat, sich auf Bilder und Gedanken einzulassen.
Michelangelo, so heißt das Buch, von Horst Bredekamp. 810 großformatige Seiten bei Wagenbach erschienen, aber eben auch ein Luxusgeschenk für 89 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit unseren ganz persönlichen Geschenketipps 2021. Meine Kollegin Shelley Kupferberg, die hat ein Buch in die Sendung mitgebracht, das heißt Gezeiten der Stadt, eine Geschichte Berlins. Geschrieben hat es die Kunstkritikerin Kirsty Bell, eine Britin, die schon seit vielen Jahren in Berlin lebt. Shelley, du hast mir jetzt vorhin über dieses Buch schon Folgendes verraten, nämlich das geht darum, wie aus einer kleinen Pfütze eine große Stadterkundung wird. Wie denn?
Ja, dieser Satz bringt es tatsächlich auf den Punkt, denn alles beginnt mit dem täglichen Blick aus dem Fenster und einer Pfütze in der eigenen Wohnung. Was hat es mit dieser Pfütze auf sich, möchte die Autorin herausfinden? Hängt sie möglicherweise irgendwie mit der Geschichte dieses Hauses zusammen? Ja, könnte man antworten, aber den möglichen Zusammenhang, den werde ich an dieser Stelle mal nicht verraten. Aber so viel sei erzählt. Diese Wohnung, sie befindet sich in Berlin-Kreuzberg, direkt am Landwehrkanal. Jeden Tag blickt die Autorin mehrfach aus diesem Fenster, das zu einer Art Rahmen wird für ein Bild. Und sie fängt an, sich zu fragen, was sie da eigentlich genau auf diesem Bild sieht. Zunächst den Landwehrkanal und über ihn beginnt sie dann ihre Stadterkundung. Also welche Bedeutung hatte und hat dieser Kanal? Wie sah er einst aus? Wie wurde er begrünt? Sie schaut sich hierfür alte Stadt- und Baupläne an, sucht Unterlagen in Archiven und zieht von dort immer weitere Kreise in die Berliner Stadtgeschichte hinein, die ja auch in vielerlei Hinsicht Weltgeschichte ist. Für mich ist dieses Buch irgendwie wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der dann seine Kreise um sich zieht, die immer weiter ausufern. Sie selbst, Kirsty Bell, schreibt an einer Stelle: Ich bin weniger eine Historikerin als eine Näherin, die Schnipsel von Beweisen, lose Fäden und Flecken von Bedeutung zusammenheftet.
Schönes Bild. Was sind das für Schnipsel, Fäden und Flecken?
Ja, zunächst, das Haus ist ein Knotenpunkt für die Überlegungen der Autorin und so etwas wie ein Brennglas, unter dem sich deutsche Geschichte, Berliner Geschichte zeigt, die allerdings ja vor allem von Männern erzählt oder festgehalten worden ist. Und Kirsty Bell fängt dann an, ausgehend von diesen Männern. Also Adolf Menzel, der in sein Gemälde diese Gegend festgehalten hat, oder Theodor Fontane, der genau diese Gegend in vielen seiner Romanen beschrieben hat, oder aber die Konzepte eines Gartenkünstlers und Stadtplaners wie Peter Joseph Lené oder dem des Ingenieurs James Hobrecht, der das moderne Abwassersystem Berlins geplant hat, denn sie sieht von ihrem Fenster aus Teile eines alten Radialsystems, auch nach den Frauen zu forschen, die hier gewirkt, gearbeitet, erzählt haben, und findet diese Stimmen auch, sei es bei der Gerichtsreporterin und Autorin Gabriele Terl, die ja in der Weimarer Republik mit ihrem Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm so erfolgreich wurde. Später dann ist sie von den Nazis geflohen. Oder bei Rosa Luxemburg, deren Leiche im Landwehrkanal gefunden wurde. Aber interessanterweise eben auch bei Frauen, die wir heute überhaupt gar nicht mehr kennen, die zum Beispiel im 19. Jahrhundert Tagebuch geschrieben haben oder das damalige Leben in Berlin. Ja, und so entstehen ganz unterschiedliche Geschichten. Das sind eben diese Schnipsel und Fäden, die sich chronologisch durch die Jahrhunderte und Jahrzehnte arbeiten und uns eine Geschichte Berlins erzählen. Architekturgeschichte, Stadtplanungsgeschichte, politische Geschichte, Alltagsgeschichte. Das ist eine sehr reizvolle, charmante Art des Erzählens, finde ich.
Kirsti Bell, die erkundet also die Stadtgeschichte, aber du hast jetzt vorhin schon auch gesagt, es geht ja auch um die Geschichte ihres eigenen Wohnhauses, dieses Haus mit dieser Pfütze da drin. Was findet sie da heraus?
Ja, sie schreibt an einer Stelle, im Laufe von 6 Monaten drangen jedoch Streitfragen und Unterströme an die Oberfläche, ausgelöst von einer Wasserpfütze auf dem Küchenfußboden. Gut gehütete Geheimnisse stiegen auf und machten auf sich aufmerksam. Zitat. Also, das Wasser, das immer wieder eine Rolle spielt in diesem Buch, gleichstehend für Unbewusstes, Geheimes. Sie macht sich dann auf die Suche nach den ehemaligen Besitzern des Hauses in unterschiedlichsten Archiven und rekonstruiert die Geschichte der Familie Sala, die hier lebte und in diesem Haus Spiele gefertigt hat auf Kartonagen. Und sie macht dabei verstörende Funde, etwa ein sogenanntes Führerquartett, das dieser Familienbetrieb erfolgreich hergestellt hat. Ja, und sie ahnt, dass dieses Haus eine Art Trauma hat und beschließt dann zum Beispiel mit einer Feng Shui-Beraterin mal ja, die Lage des Hauses irgendwie zu erkunden. Und schließlich macht sie sogar eine Familienaufstellung mit dem Haus. Das mag jetzt ein wenig grotesk und esoterisch klingen, führt aber zu, ja, dachte ich auch, was ist das denn jetzt? Aber es führt zu interessanten Überlegungen. Sie schreibt dazu, eine alte Wunde vermag nicht zu heilen und es ist, als ob das Haus weinte. Das Buch, das hat also dadurch auch einen Erzählstrang, der wirklich etwas Detektivisches an sich hat, wie auch immer man das jetzt finden mag. Denn als Leserin möchte man dann schon wissen, was hat es denn mit dieser Wunde auf sich?
Ja. Ist das ein gutes Geschenk vor allem für Berlinerinnen und Berliner?
Auch, aber nicht nur. Diese Art ihres Erzählens, die macht das Buch so lesenswert. Das scheint erstmal ein wenig willkürlich und sehr persönlich, ist es auch. Aber dieser so persönliche Erzählmodus, der fächert sich in eine unglaublich reichhaltige Lektüre auf, in der wirklich alles vorkommt. Und das ist wirklich spannend. Das sind eben nicht die Masternarrative aus den Geschichtsbüchern, denen Kirsti Bell folgt, sondern sie bahnt sich einen ganz eigenen, sehr inspirierenden Weg durch die Geschichte und Geschichten. Ich zitiere mal, mein Blickwinkel ist kein endgültiger, sondern stellt bloß eine Perspektive von vielen dar.
Der Geschenketipp von Shelley Kupferberg, Gezeiten der Stadt, eine Geschichte Berlins, von Kirsti Bell, aus dem Englischen von Laura Sue Bischoff und Michael Bischoff, für 28 € im Kanon Verlag.
Deutschlandfunk Kultur, Lesart.
Ich habe heute unser ganzes Sachbuchteam zusammengeholt und habe alle Kolleginnen gefragt, welches Sachbuch gehört deiner Meinung nach unter den Weihnachtsbaum? Jetzt ist Catherine Newmark bei mir. Und Catherine, ich muss sagen, du hast ein Buch mitgebracht, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich mich traue, das zu verschenken. Es geht nämlich um Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Ja, und wem ich das schenken soll, ohne schlechte Stimmung an Weihnachten zu verbreiten, das musst du mir nachher noch sagen. Aber erstmal zum Buch. Das hat Evke Rulfes geschrieben, die ist Kulturwissenschaftlerin an der Humboldt-Uni in Berlin. Was beschreibt die da drin? Die Erfindung der Hausfrau, das klingt ja eigentlich eher nach angestaubten 50er Jahren. Warum ist das heute noch interessant?
Naja, weil die Hausfrau, die tatsächlich ja ein sehr junges Phänomen ist, also so wie wir sie eben mit den 50er Jahren assoziieren, einen sehr langen Rattenschwanz an Folgen hat, auch für das Wirtschaftssystem bis heute. Also die Tatsache, dass wir eben 40-Stunden-Wochen haben, an denen Geldarbeit verrichtet wird und das bisschen Haushalt, das macht sich ja von allein. Also es gibt sozusagen keinen Platz dafür in unserem Wirtschaftssystem. Und das ist auch übrigens, wo Evke Rulfes dann auch endet, mit einem Wirtschaftswissenschaftler, der in den 70er Jahren sagt, das war eine geniale Wirtschaftsleistung des Kapitalismus, dass man die gesamten Frauen zu Hausfrauen gemacht hat und damit einen Riesenteil der Arbeit aus dem Wirtschaftsleben ausgelagert hat. Und also diese Folgen, die beschäftigen uns bis heute, auch wenn kaum jemand mehr wirklich im Sinne der 50er Jahre Hausfrau ist oder sein will. Also das ist ja nicht mehr so in. Aber was sie eben zeigen will, es war nicht immer so. Das wussten wir, dass das natürlich in früheren Jahrhunderten auch anders war. Und sie will eben die Entwicklung und Entstehung dieser Figur der Hausfrau, die eben einen großen Teil der zu erledigenden Arbeit, die es so gibt in der Welt, nämlich alles, was mit dem Haus und der Reproduktion und den Kindern und so weiter zu tun hat, gratis macht. Und das ist wirklich ein sehr interessantes historisches Buch in diesem Sinne.
Kannst du das an einem Beispiel vielleicht erklären, was sie da an dieser Entwicklung aufzeigt?
Ja, ein großer Teil der Arbeit, das muss man dann auch wiederum sagen, das geht ja auch zurück auf eine wissenschaftliche Arbeit. Da beschäftigt sie sich mit der Ratgeberliteratur für Hausmütter, nicht Hausfrauen aus dem späten 18. Jahrhundert. Und sie zeigt einfach, wie diese Ratgeberliteratur funktioniert und was da eigentlich erwartet wird von der Ehefrau. Und es ist eben überhaupt nicht das, was eine Hausfrau heutzutage machen muss, nämlich sozusagen im Hintergrund fleißig wirken, sondern sie muss halt ein Haus und Hof führen. Und es gibt unfassbar viele Details, wie sie das Gesinde anweisen muss, wie sie sparsam sein muss, wenn sie die Knechte, wenn sie denen ihre Essensrationen zuteilt. Und sie zeigt letztlich, die Hausmutter in so einem älteren Sinn ist unbedingt auch eine Herrschaft. Das ist überhaupt nicht die Dienerin des Mannes, die still und leise den Sonntagsbraten brät und dann hübsch im Petticoat den auftischt und so tut, als sei es keine Mühe gewesen. Das ist eine echte Arbeit und wird auch als Arbeit noch anerkannt. Und dann gibt es eben diesen Übergang in eine Zeit im 19. Jahrhundert mit Industrialisierung und verschiedenen Entwicklungen des Bürgertums, wo immer mehr diese Aufteilung kommt, wo eben der Mann vor allem außerhäusisch arbeitet und die Frau immer mehr nur auf diese Haushaltssachen verpflichtet wird und dann wiederum sehr speziell natürlich nochmal als Mutter für die Kindererziehung in Anspruch genommen wird. Und da ergibt sich diese abschüssige Bahn hin zu dem, was wir heutzutage als die klischierte 50er-Jahre-Hausfrau auffassen, die wirtschaftliche Folgen bis heute hat.
Das ist dann diese Geschichte der Entwertung, die auch im Untertitel steht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das basiert auf einer wissenschaftlichen Arbeit. Und da kenne ich ein paar solche Bücher, die lesen sich dann ehrlich gesagt ziemlich trocken und man merkt, dass die eigentlich nicht als richtiges Buch geschrieben sind. Wie liest sich das hier?
Ja, nee, das Lustige ist, tatsächlich merkt man sozusagen rein am Aufbau des Buches, der ganz große Bogen wird gespannt, aber dann ist doch ein Hauptteil des Buches einer sehr minutiösen Lektüre dieser Hausmutterliteratur, dieser Ratgeberliteratur gewidmet. Und es ist aber trotzdem extrem lustvoll zu lesen, weil wir nämlich mitgehen mit Evke Rulfes. Die genießt das, auch diese ganzen absurden Empfehlungen und diese vielen kleinen Fragen, ob man jetzt die Brotsuppe mit Milch oder mit Wasser kochen soll fürs Gesinde. Das breitet sie so en Detail aus und hat da immer wieder auch so einen ganz ironischen Zungenschlag. Man merkt, sie genießt wirklich dieses Wühlen in den Archiven und man genießt es eben mit ihr. Und letztlich, das muss man ja auch immer sagen, die Vergangenheit ist ja auch eine utopische andere Welt. Das zeigt uns ja, dass die Gegenwart nicht alternativlos ist. Und das ist dann so ganz besonders schön und sie verknüpft eben immer wieder diese Beobachtungen zur Literatur des 18. Jahrhunderts mit Beobachtungen über heute, wie wir heute eben zum Beispiel die Figur der Rabenmutter immer noch haben, also die Mutter, die quasi nicht genügend mütterlich ist und so weiter. Und sie hat immer wieder diese kleinen Schlenker in die Gegenwart und in die gegenwärtige Geschlechterpolitik, die ironisch und leichtfüßig sind und die das Buch wirklich sehr lesenswert machen.
Ich habe jetzt ganz am Anfang schon gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch bin, ob das nicht ein etwas heikles Geschenk ist. Für wen ist das denn jetzt ein gutes Geschenk? Für Mütter und Hausfrauen oder eher für deren Männer und Söhne?
Also ich glaube, dieser Punkt, dass die ganze wirtschaftliche Aufteilung auf dieser Aufteilung beruht, der ist brandaktuell. Also ich glaube, man kann das jetzt wirklich nicht nur seinen Müttern und Großmüttern verschenken, die sich noch an die 50er Jahre erinnern können, sondern im Sinne der Aktualität wirklich jeder und jedem, die sich mit der Frage nach unserer gesellschaftlichen Arbeitsteilung auseinandersetzen mögen.
Der Geschenketipp meiner Deutschlandfunk-Kulturkollegin Catherine Newmark. Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Das ist ein Buch von Evke Rulfes und das ist bei HarperCollins erschienen und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Katrin Stövesand ist jetzt bei mir. Sie ist Redakteurin und Moderatorin des Sachbuchmagazins Andruck im Deutschlandfunk. Hallo Katrin.
Hallo, grüß dich Christian.
Verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft, so heißt das Buch, das du ausgesucht hast. Das haben Nicole Meyer-Ahuja und Oliver Nachtweih herausgegeben. Beide sind Arbeitssoziologen und das ist ein Buch mit so 22 Fallgeschichten von solchen verkannten LeistungsträgerInnen. Was sind das für Menschen, Katrin, die wir da kennenlernen?
Das sind alles aktive, tätige Menschen, die ihre Arbeitskraft, auch ihre Überzeugung und Werte einbringen, also keine Opfergeschichten. Und das macht das Buch so stark. Mehr als 20 Aufsätze, du hast es gesagt, zu verschiedenen Berufsgruppen, in denen jeweils ein oder mehrere Vertreter aus Deutschland und der Schweiz zu Wort kommen. Da ist der Sozialarbeiter in der Schweiz, der in Teilzeit natürlich mehr als Vollzeit arbeitet. Da ist die 24/7 Altenpflegerin in einem Privathaushalt, die fast wie eine Leibeigene auf Zeit lebt und trotzdem eben versucht, ein würdiges und gutes Leben für sich zu schaffen. Und da sind die vielen Unsichtbaren, die Küchenhilfen etwa, deren Aufenthaltsstatus dann auch eben an diesem Job hängt und die deshalb natürlich alles geben. Also sehr eindrucksvolle Geschichten über und vor allem im Gespräch mit diesen sehr leistungsfähigen und willigen Menschen.
Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber was läuft da falsch, dass die Herausgeber von verkannten LeistungsträgerInnen sprechen?
Ja, das ist natürlich einerseits ein strukturelles Problem, das ja nicht erst seit Beginn der Pandemie immer wieder auf den Tisch kommt. Also Sorgearbeit, Arbeit mit und am Menschen, also soziale Arbeit im wahrsten Sinne, die wird einfach meist nicht anständig bezahlt. Arbeit soll ja weder arm noch krank machen. Aber wenn man sich das so anschaut, Zusatzschichten in Pflegeberufen, Überanstrengung und eher niedrige Einkommen, das ist leider immer noch an der Tagesordnung. Im Krankenhausbereich, da beginnt ja jetzt, das haben wir gesehen in den letzten Monaten, so ein bisschen die Organisation und auch leichte Besserungen. Aber auch das wird dauern, bis und ob das wirklich attraktive Arbeitsbedingungen irgendwann werden. Also einmal diese verschiedene Wertigkeit von Arbeit. Und dann gibt es auch tatsächlich ja, rechtlose Arbeiterinnen und Werktätige hier. Wenn sie etwa als Erntehelfer aus dem Ausland kommen, nicht die vereinbarte Zeit beschäftigt werden oder weniger Lohn bekommen, als ausgemacht wurde oder auch als ihnen zusteht, dann haben diese Menschen schlicht nicht die Möglichkeit, das juristisch einzufordern, weil sie weder das Geld noch die Zeit haben, das hier auszufechten. Sie haben ja auch ihren Wohnsitz ganz woanders. Und verkannt, das meint hier unsichtbar und zugleich völlig unterschätzt. Ohne diese Menschen funktionieren ja ganze Branchen nicht. Die Briten können da gerade ein Lied von singen, was alles nicht funktioniert, wenn man die osteuropäischen Lkw-Fahrer vergrault. Also das Buch holt diese Menschen aus dem Schatten.
Also systemrelevant, aber dann doch eben ausgebeutet. Bei wem sehen denn die Herausgeber die Verantwortung? Bei den Unternehmen, die auf die Ausbeutung setzen oder bei der Politik, die das unterbinden müsste oder eben doch bei uns allen, wenn wir diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen?
Ja, tatsächlich bei uns allen. Also das wird als gesamtgesellschaftliches Problem und somit auch als Aufgabe dargestellt. Natürlich ist die Politik gefordert. Sie kann den Mindestlohn anheben, sie kann mehr auf Branchentarifverträge setzen, auch besser zu regeln, wie Menschen, die nur geduldet sind in Deutschland oder die in einem Asylverfahren stecken, das sich zieht, wie und zu welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten können, damit da auch weniger Schwarzarbeit oder Missbrauch, Ausnutzung auftritt. Aber natürlich ist das auch eine Aufgabe, die uns alle angeht. Wenn ich weiß, dass der Fahrradkurier, der mir die Pizza bringt, von seinem Lohn auch noch das eigene Fahrrad instand halten muss und nicht geklärt ist, was bei einem Unfall oder Ähnlichem passiert, nein, dann muss ich da vielleicht auch nicht unbedingt bestellen. Und die dritte Seite, du hast es angesprochen, ist natürlich das Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen. Also diese Strategie, Beschäftigte in Tochtergesellschaften oder Subunternehmen auszulagern, das ist ja wirklich sehr weit verbreitet. Kantine, Reinigung, Technik-Support und so weiter. Also Tarifvertrag AD für diese Menschen. Manche Beschäftigte werden da ja sogar in eine Art Scheinselbstständigkeit gedrängt. Da könnte man natürlich gesetzlich noch einiges regeln. Aber es sollte vielleicht auch mehr hingeschaut und nachgefragt werden, wie welche Unternehmen eigentlich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Und da leistet dieses Buch einen sehr guten Anfang.
Da steckt also eine Menge drin. Jetzt ist es ja so, wenn man mal ehrlich ist, Soziologen sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie gut lesbare Bücher schreiben. Wie ist das hier?
Ja, das ist das Tolle hier, dass diese Porträts zwar wissenschaftlicher Methode folgen, aber die kommen überhaupt nicht wissenschaftlich rüber. Die einzelnen Abschnitte, die sind auch recht kurz, wobei das Buch ja insgesamt sehr umfangreich ist. Aber durch diese Häppchen, die sehr anschaulich und flüssig daherkommen, liest man sich da ganz unangestrengt voran. Also die einzelnen Kapitel sind auch durch so dunkelgrüne Zwischenblätter getrennt, sodass man die Struktur regelrecht greifbar hat. Und ein ganz wichtiger Punkt zudem, es sind eben auch diese Interviews, also gewissermaßen im O-Ton eingebunden, diese Menschen, um die es geht. Und das, was die Protagonisten da sagen, das wird auch nicht bewertet. Und das finde ich sehr angenehm. Also es wirkt alles für sich und man kann sich sein eigenes Bild machen von der Situation dieser Menschen und auch seine eigene Haltung dazu finden.
Katrin Stövesand mit ihrer Buchempfehlung. Verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Herausgegeben von Nicole Meyer-Ahuja und Oliver Nachtwey. Kostet 22 Euro und ist bei Suhrkamp erschienen. Da drin ist übrigens auch ein Kapitel über die Lagerarbeiter bei Amazon. Wenn Sie das gelesen haben, dann ahnen Sie schon, dass Sie das Buch vielleicht woanders kaufen. Danke, Katrin.
Sehr gern.
Und das war dann auch schon so ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Denkfabrik im nächsten Jahr. Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Unser Jahresthema 2022.
Adventskalender.
Hallo, ich bin Thomas Fuchs, Redakteur beim Kakadu, dem Kinderfunk im Deutschlandfunk Kultur, und ich verschenke dieses Jahr Heul doch von Frauke Angel. In diesem Bilderbuch geht es um etwas, was fast alle Menschen tun, und zwar auf der ganzen Welt. Heulen, plärren, weinen, flennen. Frauke Angel lädt uns zu einem kleinen Familientreffen ein, das damit beginnt, dass ein Junge weint, da er einfach keine Lust auf das obligatorische Familienfoto hat. Davon ausgehend lernen wir anschließend eine Großfamilie kennen, in der viel geheult wird. Die Gründe für diese Tränen sind vielfältig. Oma weint aus Weltschmerz, wenn sie an die vielen schlimmen Dinge denkt, die auf der Welt passieren. Papa heult, da ihm die Seele wehtut, weil er so selten seinen Sohn sehen kann. Steffi heult für zwei, sogar wenn der Film überhaupt nicht traurig ist. Und die Babys, Adele und Alfonso, heulen, wenn sie Hunger haben, Zähne bekommen, die Windel voll haben oder sich einsam fühlen. Das Besondere an diesem Bilderbuch ist die Mischung aus Erzähl- und kurzen Sachtexten. Denn zu jeder Heulsituation gibt es einen kleinen Textkasten mit Sachinfos zum Thema Wein. Warum Tränen salzig sind, dass vor 200 Jahren Wein in Europa als angesehen galt oder woher der Begriff Krokodilstränen stammt. Die leicht verfremdeten Illustrationen von Stefanie Brittnacher sind eindrucksvoll und gefühlsstark in einem intensiven Blauton sowie in Rot und Weiß gehalten. Richtig klasse finde ich, wie divers Frauke Angel das Buch angelegt hat. Diese Familie ist bunt. Der Junge sitzt im Rollstuhl, die Menschen haben verschiedene Hautfarben, Mama hat eine Freundin und Onkel Klaus einen Klaus. Doch wird dies mit keinem Wort thematisiert, ist einfach Normalität. Ich schenke Frauke Angels Heul doch meinem Großneffen Viktor. Denn ich bin der Überzeugung, dass Kinder gar nicht genug Bilderbücher haben können. Bilderbücher sind großartig, laden einen zum Blättern, Staunen und Reden. Bilderbücher sind einfach der perfekte Einstieg, um mit Kindern über Emotionen zu sprechen. Schade, dass meine beiden eigenen Töchter inzwischen für dieses Buch zu alt sind. Ich hätte es gerne behalten.
Das war das 11. Türchen in unserem literarischen Adventskalender. Und damit geht auch unser Sachbuchmagazin für heute zu Ende. Die Lesart mit Geschenkideen rechtzeitig vor Weihnachten. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.